Zweiter Weihnachtsfeiertag. Ja, Weihnachten ist bei uns zumindest mit diesem Gottesdienst dann auch vorbei. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, ob bei euch noch Weihnachten ein bisschen weitergeht. Manche feiern ja Weihnachten dann doch noch mit der anderen Verwandtschaft noch am Samstag. Aber bei uns ist es vorbei. Ich weiß nicht, wie bei euch Weihnachten war. Miri und ich, wir sind jetzt schon auch wieder froh, dass wir wieder zu Hause sind. Weihnachten hat doch auch irgendwie so Spannungen. Heiligabend sind wir schnell noch zu Miris Papa gedüst. Am 1. waren wir dann bei ihrer Mama und heute Morgen haben wir noch schnell bei meinen Eltern gebruncht und dann schnell wieder hierher. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussah. Weihnachten ist ja auch immer so eine Zeit, wo es natürlich nur fröhlich zugeht. Nein, war natürlich nicht so. Man merkt dann doch wieder, au, wenn ich mir jetzt überlege, mit dem noch 20 Jahre Weihnachten zu feiern. Ich gehe mal stark davon aus, bei euch sieht es ein bisschen anders aus. Oder da habe ich den einen Opa getroffen an Weihnachten, wo ich gedacht habe, oh, letztes Jahr ist ja echt noch deutlich besser gelaufen. Dieses Jahr war das erste Mal die Oma nicht dabei beim Weihnachtsfeiern, weil sie nicht kommen konnte. Vielleicht war es bei dir dieses Jahr so, dass du gemerkt hast, oh, da hat jemand abgebaut. Vielleicht war Weihnachten auch so, dass du gemerkt hast, wie den einen, den ich im Kopf habe, dem wir noch schöne Weihnachten gewünscht haben und wir dann losgefahren sind, wir gewusst haben, der sieht an Weihnachten wahrscheinlich niemand. Weihnachten allein zu feiern. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken ihr heute Abend da seid. Wahrscheinlich viele Gedanken, die darum kreisen, um das es eigentlich gar nicht geht, sondern so viele Familienherausforderungen, wo man wieder neu merkt, die sind da. Ich möchte euch heute zum Anfang eine Sache mitgeben, an Weihnachten geht es um was ganz anderes. Gottes große Liebe, die wurde sichtbar. Und drei Punkte, die ich euch heute Abend mitgeben will, in deine Situation, mit der du Weihnachten vielleicht beendest. Gott ist für dich. Und das Zweite, Gott hat für dein Leben einen Sinn. Und das Dritte, Gott gibt ein Zuhause. Die Punkte möchte ich euch einfach mitgeben. Und die Situation, in der ihr vielleicht heute steckt. Ich habe gemerkt, das Leben von manchen Menschen, das basiert so auf einem, glaube ich, folgeschweren Irrtum. Sie vertrauen so auf ihre eigene Kraft, ihre eigene Vernunft. Und wenn ich mich da so selber anschaue, dann merke ich, ich weiß eigentlich schon, von was ich rede, weil ich kann es mit eigenen Beispielen eigentlich ganz gut belegen. Dass es bei mir eigentlich nicht selber aussieht, sondern dass ich immer wieder in den Selbstirrtum reinrutsche und denke, ich krieg's doch irgendwie aus eigener Kraft schon hin. Weihnachten, das wird schon irgendwie klappen. Mit meiner Vernunft kann ich es ja irgendwie schon so begründen. Obwohl ich es eigentlich besser weiß, dass ich die Dinge doch nicht mit meiner eigenen Kraft und mit einer eigenen Vernunft klären oder begründen kann. Ich weiß nicht, ob ihr den Homo Faber kennt. Das Buch von Max Frisch. Vielleicht hat es der ein oder andere in seiner Schulzeit gelesen. Ich weiß es nicht, bei mir war es so ein Schulbuch. Was ist der Inhalt? Dieser Frisch erzählt in seinem Buch von einem 50-jährigen Ingenieur Walter Faber. Er hat eine leitende Stellung bei der UNESCO und er gehört zu dem Menschenschlag, die eigentlich so glauben, sie kriegen alles mit ihrer eigenen Kraft und aus ihrer eigenen Vernunft hin. Gott hat in seinem Weltbild keinen Platz, nimmt auch gar keinen Raum ein. Und dann geschehen doch Dinge in Fabers Leben, die plötzlich sein Leben auf den Kopf stellen. Da bekommt er plötzlich ein Magenleiden mit Verdacht auf Krebs. Da bringt sich sein Freund selber um. Dann trennt er sich von seiner Lebensgefährtin und kommt in eine tragische Liebschaft hinein. Und plötzlich beginnt dieser Faber zu ahnen, dass er doch blind ist für das Wesentliche im Leben. Und wie schicksalhaft er doch irgendwie in Schuld verstrickt ist und er merkt, dass er doch nicht alles aus eigener Kraft und mit eigener Vernunft erklären kann. Ja, wie er trotz aller Glanzleistungen vor dem Abgrund eines einzigen verhängnisvollen Selbstirrtums steht, nämlich dass er glaubt, er kann es alles selber erklären. Eine tragische Geschichte. Aber ist es nicht die Geschichte vieler? Ist es nicht auch teilweise vielleicht auch meine Geschichte? Dass ich doch immer wieder versuche, ich kriege es ganz gut selber hin, ich kann es mit meiner Vernunft selber erklären. Oder vielleicht der eine, der äußerlich ganz unreligiös wirkt und man doch merkt, innen drin hat er doch Fragen, die ihn in den Abgrund treiben. Was gibt dem Leben wirklich Sinn? Was gibt meinem Leben einen Halt? Ich denke, ihr kennt diese biblische Geschichte, das bekannte Gleichnis, der Vater, der zwei Söhne hat. Und der eine, der möchte ja dann ganz gern sein Erbe ausbezahlt haben und verprasst dann sein Erbe, so steht es in der Bibel. Er brachte sein Erbteil durch mit Prassen, Lukas 15, 13. Ich brauche jetzt da nicht groß euch jetzt erklären, wie das funktioniert, dass man das Erbteil mit Prassen durchbringen kann. Ist ganz einfach, ich muss euch nur an Weihnachten erinnern. Meistens beginnen die Sonderangebote schon kurz vorher. Das heißt, man kann sich auch schon kurz vorher mit was eindecken und das Geld einfach so raushauen. Vielleicht bist du auch der Privilegierte, der, wo jemand anders für ihn das Geld raushaut und du an Weihnachten ein Kuvert aufgemacht hast und gemerkt hast, oh, da ist was drin. Weiß ich nicht. Ich hatte der letzten Konzert mal wieder mit meinem Bruder. Es war bei uns in der Heimat. Und dann hat mein Bruder gesagt, ja komm, lass uns wie in früheren Zeiten, lass uns noch einen Döner essen gehen. Und dann hat er sich plötzlich total aufgeregt und ich wusste gar nicht warum. Und dann hat er gesagt, du Raffi, hier gibt es im Umkreis von 5 Minuten nichts zum Essen. Der kommt aus Esslingen, er muss nur 5 Minuten irgendwie laufen und er ist auf jeden Fall bei einem Essensstand. Das Geld in unserer Gesellschaft rauszuhauen, das ist kein Problem. Das ist was ganz Einfaches. Hier hat man Lust auf was, zack, bei Amazon kann man es bestellen und es ist morgen da. Und ausgerechnet dann kommt die Wirtschaftskrise. Ich weiß nicht, wer davon betroffen war, aber so ging es diesem Jungen auch. Plötzlich war das Geld weg. Und der Junge fängt dann an, nimmt einen Nebenjob an, er wird Schweinehüter. Und irgendwann merkt er dann kommt die Stunde dieser tiefen Wahrheit und erinnert sich an daheim. Und der Junge rafft sich auf und er kehrt nach Hause. Aber bevor der Junge daheim irgendwie was sagen kann, läuft ihm schon der Vater entgegen, weil es ihn berührt, dass der Junge wieder nach Hause kommt. Und als der Junge anfängt zu stottern, Papa, ich habe gesündigt. Das will der Vater gar nicht wissen, sondern er lässt ihn nicht ausreden. Er bringt ihm das beste Kleid, den Siegelring und er fordert sie auf, sei doch wieder fröhlich und es soll groß gegessen werden. Vielleicht fragst du dich manchmal wie dieser Walter Faber, was gibt meinem Leben eigentlich Sinn? Was gibt ihm Halt? Was macht mein Leben irgendwie wertvoll? Oder du merkst vielleicht, dass du doch in deiner Vergangenheit irgendwie noch festhängst und die dir irgendwie zum Abgrund wird. Aber genau an dieser Stelle will uns doch Jesus sagen, Gott hat aus Liebe eine Brücke gebaut. Über den Graben hinweg und er heißt Jesus. Und das geht's an Weihnachten. Dass Gott für uns eine Brücke gebaut hat aus Liebe. Gott wartet, dass du seine Liebe annimmst. Gottes große Liebe. Der erste Punkt, Gott ist für dich. Vor einigen Jahren habe ich einen Pastor kennengelernt, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt, aber in Kliniken gibt es anscheinend einen Pastor, einen größeren, der kommt aus München und der ist dann für die Seelsorgefälle dort zuständig, für die Sterbefälle. Und er hat mir eine Geschichte erzählt von einer Oberschwester. Und er hat mir erzählt, dass diese Oberschwester die Interessen der Mitarbeiter vehement gegen die Zentrale vertreten hat. Er hat sich so als die Löwin zitiert. Und oft kam dann wohl der Einwand, sie würde doch immer so eine Extrawurst braten und warum das alles so sein müsste. Und dann hat sie wohl immer gesagt, in München ticken die Uhren eben anders. Und bei Gott ticken die Uhren auch anders. Die Reaktion Gottes auf den zurückkehrenden Sohn, die ist anders als die, die wir selber vielleicht an den Tag legen würden. Es steht in Lukas 15, Vers 20, als er noch weit entfernt war, der Junge, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wenn ich jetzt denke, meine Frau würde unser Geld hinaus verbrassen und großzügig ausgeben, ich glaube, ich würde sie wahrscheinlich nicht mit offenen Armen zurückempfangen und sagen, danke. Sondern wahrscheinlich würde ich mir eine Erklärung wünschen. Warum musste das jetzt sein? Ich würde mit Sicherheit verlangen, dass sie sich bessert. Und wie ich mich so kenne, würde ich sie wahrscheinlich in eine Bewährungszeit stecken. Und sage, jetzt testen wir das mal, ein bisschen weniger. Und dann, wenn es klappt, dann kriegst du vielleicht ein bisschen mehr. Aber bei Gott gehen eben die Uhren anders. Sie gehen anders. Der schaut nicht auf das, was war, auf das Vergangene. Oder wie du dich in letzter Zeit verhalten hast. Sondern der Junge kommt zurück. Und dieser Gott schließt ihn einfach in seine Arme. Gott ist für dich. Ich kenne Leute, die stecken so in ihrer Vergangenheit fest. Da ist vielleicht irgendein Schmerz, der drückt oder eine Schuld. Ich muss da gar nicht so weit gehen. Ich denke da immer an meine Mama, ich habe sie schon öfters zitiert, Erbstreit. Die hängt da einfach noch drin. Und trotzdem ihr auch in dieser Weihnachtszeit zuzusagen, Gott ist für dich. Manchmal sind es vielleicht andere Stimmen, die einen verurteilen. Du bist hässlich. Du genügst nicht. Ich möchte da ein bisschen auf den Apostel Paulus eingehen. Ich glaube, er kennt dieses Leid von solchen Verurteilungen. Er, der so unter der Christenverfolgung der Große war, der sich durch hartes Vorgehen profiliert hat, plötzlich ist er Christ geworden und plötzlich klagt ihn sein Gewissen an. Andere Leute hinterfragen seine Glaubwürdigkeit. Ich glaube, Paulus wusste, was es heißt, wenn man so einen riesen Rucksack voll hat mit wirklicher und eingeredeter Schuld. Aber wie ist er damit fertig geworden, dieser Paulus? Ich glaube, das Geheimnis seines Rehabilitationsprogrammes ist, dass er die Geburt und das Leben und den Tod von Jesus als großes Rehabilitation, wisst ihr, was ich meine? Rehabilitationsprogramm verstand. Ich glaube, indem Gott Jesus in die Welt hineingeboren ließ an Weihnachten und ihn sterben hat lassen für unsere Schuld und für die, die wir uns eingeredet haben, dadurch kann unsere Schuld weggenommen werden. Alles, was dir aufgebürdet wurde, was du vielleicht verkehrt gemacht hast, das hat Gott weggetan. Gott ist für dich. Das möchte uns Gott an Weihnachten sagen, dieser Gott ist für dich. Und ich glaube, das Zweite, was er uns sagen möchte, ist, Gott hat für dein Leben einen Plan. Lass uns nochmal in dieses Gleichnis hineinschauen. Jesus erzählt, wie der Vater eine Party feiert, als der Junge nach Hause kommt. Klar, der Abschied, der war ein Verlust für den Vater, aber die Heimkehr, die ist ein Gewinn für den Vater. Und genauso wertvoll bist du bei Gott auch. Der Junge war so wertvoll für diesen Vater. Sie hat gesagt, und ich feiere für den eine Party, wenn er zurückkommt. Und genauso wertvoll bist du auch. Denn er sieht in deinem Leben einen Plan. Er sieht hinter deinem Leben einen bestimmten Sinn. Du trottelst nicht einfach so Tag ein, Tag aus für dich hin, sondern Gott hat für dein Leben einen Plan. Und als ich daheim war, da ist mir eine Geschichte passend dazu eingefallen. Wir hatten bei uns daheim 7 Days. Auf Deutsch 7 Tage. Das war einfach eine Freizeit, die eben 7 Tage ging, ohne Koffer. Also konnten die Jungs und Mädels eben kommen. Tagsüber waren sie bei uns, nachts haben sie dann daheim geschlafen. Total auf große Resonanz gestoßen. Aber eine Sache hat mich tatsächlich ab und zu verwundert. Nämlich die Anmeldung. Warum manchmal Eltern ihre Kinder angemeldet haben. Ich glaube, Mama ist so ein bisschen dahinter gesteckt, oh, 7 Tage kinderlos, da meldet man sie mal an. Eine Geschichte, die bleibt mir da noch besonders in Erinnerung. Eine Frau, die hat vehement nicht ihre Handynummer uns geben wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob es explizit der Grund war, aber ich vermute stark, sie wusste, dass ihre Jungs ein bisschen auf Krawall gebürstet sind und sie hatte, denke ich, stark davon Angst, dass die Kinder dann frühzeitig nach Hause geschickt werden. Und wir hatten dort so, ich nenne es mal eine Singstunde. Und die Kids, die haben sich immer wieder ein Lied gewünscht. Und ich will es euch mal vorlesen. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war keines anderen Idee. Und dass du atmest, ein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou, ja, der bist du. Von Jürgen Wehr. Vielleicht waren die Kinder, die da dabei waren, vielleicht haben sie das erste Mal gespürt, dass sie wertvoll sind. Und nun hören sie durch dieses Lied Gott sagen, du bist gewollt, du bist kein Zufall. Dieser Gott hat mit dir was Besonderes vor. Dieser Gott hat einen Plan für dein Leben. Vor etlichen Jahren habe ich die Sendung durch Zufall mal erwischt. Menschen bei Maischberger, kennt ihr sie? Ich denke, ab und zu stößt man da wahrscheinlich mal drauf. Und da ging es um das Thema Sterbehilfe. Und da hat ein älterer, rüstiger Mann mal erzählt, dass er sich ganz gerne nächstes Jahr um dieselbe Jahreszeit, war tatsächlich Silvester, gern mit ärztlicher Hilfe würde da Selbstmord begehen. Nicht, weil er sterbenskrank ist, sondern weil er Angst hat, im Alter krank zu werden. Er sah den Sinn des Lebens im Erfolg, im Reichtum, im Besitz, im Vermögen. Aber auch die Reichen und die Starken, die, die die Maßstäbe in unsere Welt setzen, irgendwann stehen auch sie vor einem unüberwindbaren Abgrund. Und trotz Besitz und Ansehen sind sie am Ende doch wieder junge, vielleicht arme Schlucker. Tragisch, glaube ich, ist es nur deshalb, wenn sie nichts davon wissen, dass es einen Gott gibt, der mit jedem, unabhängig von äußeren Dingen, ein gutes Ziel hat. Ich glaube, Jesus hat uns in seiner Geburt und in seinem Leben und in seinem Sterben gezeigt, dass Gottes Liebe auch dann trägt, wenn das Leben vielleicht durch äußere Umstände, wie man es vielleicht an Weihnachten ab und zu merken kann, doch trägt, durch das Leid hindurch trägt. Vielleicht zweifelst du manchmal am Sinn des Lebens, aber ich wünsche dir, dass du Gottes große Liebe in Jesus wieder neu begreifst und erkennst, weil Gott hat einen Plan für dein Leben. Und das Dritte, was ich euch heute noch zusagen möchte: Gott gibt ein Zuhause. Vielleicht bist du einer von denen, die Weihnachten viel alleine sein mussten. Aber lasst uns nochmal auf dieses Gleichnis schauen. Auffallend ist, dass der Junge nicht von Heimkehr redet, sondern von einer Rückkehr. Er kehrt zurück, in der Hoffnung, vielleicht als Knecht arbeiten zu können. Aber der Vater, der denkt an Heimkehr. Es steht, doch der Vater setzt ihn in alle Familienrechte wieder ein. Ich glaube, Jesus sagt damit, Gott liebt dich so sehr, dass dich nicht einmal Schuld unbrauchbar machen kann für seine Pläne. Auch dazu hat Peter Strauch ein Lied geschrieben mit dem Titel Die Möwen. Ich lese euch das auch mal vor. Ich glaube, es trifft vielleicht in das ein oder andere Lebensgefühl von vielen. Die Möwen, sie fliegen und treiben im Wind, als ob sie nicht wüssten, wo sie zu Hause sind. Sie fliegen und treiben über Wasser und Sand. So treiben auch Menschen ziellos dahin und suchen vergeblich nach einem Sinn. Das Ziel ihres Lebens ist ihnen unbekannt. Und dann ist doch das Schöne eigentlich, dass der Kehrvers eine wunderbare Wendung hat. Gott hält für uns eine Wohnung bereit. Er gibt uns eine Wohnung schon in dieser Zeit, denn er ist die Antwort, die heute noch gilt. Dort wird unsere Sehnsucht gestillt. Wir haben ein Zuhause. Auch wenn man das vielleicht an Weihnachten denken möge, dass wir keins haben, doch wir haben eins. Und ich bin Menschen begegnet, die nach schweren Krisen und vielleicht langem Suchen schließlich doch im Glauben an Jesus eine Heimat gefunden haben. Und ich habe einmal, hat zu mir jemand den Satz gesagt, jetzt bin ich zu Hause. Und das war nicht schön. Vielleicht ist aber auch dein Vertrauen in Gott und die Welt durch Schicksalsschläge oder vielleicht durch Enttäuschungen verloren gegangen. Du denkst, ich kann diesem Gott nicht mehr vertrauen, aber auch da habe ich Menschen kennengelernt, speziell Ältere, die in diesen Vers von Paulus einsteigen. Ich bin gewiss, dass weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Ein Zuhause. Das sind die drei Punkte, die ich euch heute an Weihnachten mitgeben will. Um das geht es an Weihnachten. Ich glaube nicht vorrangig um das, dass wir feststellen, wo vielleicht die Schwierigkeiten sind, sondern Gott hat für uns ein Geschenk gemacht. Und dieses Geschenk hat einen Namen und das ist Jesus. Und ich wünsche euch, dass ihr diese drei Punkte vielleicht doch mitnehmt in die letzten paar Stunden der Weihnachtszeit, dass ihr euch das nochmal zusagen lasst. Gott ist für dich. Dieser Gott hat einen Plan für dich. Und dieser Gott bietet dir ein Zuhause. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir für die Weihnachtszeit. Und wir danken dir für all die, die jetzt noch unterwegs sind in ihre Familienkreise. Jesus, und du siehst auch die Menschen, die an Weihnachten allein sind, die jetzt immer noch allein sind, die sehen, wie andere fröhlich sind. Jesus, hilf uns, dass wir den Menschen in unserem Umfeld von dir erzählen, Herr Jesus, und dass wir die freudige Botschaft von Weihnachten, dass wir sie raustragen. Amen.